Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Geheime sollen nicht noch einmal geschlossen werden für Besuche. Dafür hat sich Kanzlerin Angela Merkel heute ausgesprochen beim Deutschen Pflegetag.
Pflegebedürftige Menschen brauchen neben Schutz vor allem auch Zuwendung. Allen voran von ihren Angehörigen. Daher ist es wichtig, alle Spielräume für Besuche und soziale Kontakte auszuschöpfen.
Das ist also der Wunsch der Kanzlerin. Was wünscht sich die Branche? Darauf schauen wir in dieser Sendung. Und kommt jetzt doch eine Frauenquote für Vorstände? CSU-Chef Markus Söder jedenfalls, der ist dafür. Auch das ein Thema in Wirtschaft und Gesellschaft heute mit Sina Fröndrich. In den Karnevalsstädten an Rhein und Main, da ist in diesem Jahr alles anders. Kein großflächiges Geschunkel auf Plätzen oder auch drin. Das bunte Treiben, das wird einigen Menschen fehlen und es hinterlässt auch leere Kassen in Kneipen, bei der Bühnentechnik, beim Catering. Der November setzt erneut die Pausentaste, auch wenn nicht mehr ganz so deutlich wie im Frühjahr. Was folgt daraus unter dem Strich für das deutsche Wirtschaftswachstum? Die Kennzahl, um die sich in dieser Krise wieder alles dreht und deren Entwicklung sich derzeit so schwer prognostizieren lässt. Der Sachverständigenrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen, die geben sich in ihrem neuen Gutachten deutlich zuversichtlicher als zuletzt noch. Warum das so ist, berichtet Theo Gers.
Verhaltener Optimismus auf der einen, aber auch ein großer Vorbehalt kennzeichnen dieses Mal die Prognose der Wirtschaftsweisen. Die Covid-19-Pandemie ist das eine bestimmende Element, die Hoffnung auf einen Impfstoff das andere. Einerseits kommt Deutschland besser als befürchtet durch die Pandemie und das, obwohl die Wirtschaft auch wegen des derzeitigen Lockdowns über den Winter stagnieren dürfte. Um 5,1% dürfte die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen, im Sommer wurde noch ein Minus von 6,5% erwartet. Verbessert hat sich die Prognose, weil die Wirtschaftsweisen noch die Erholungsphase vom Spätsommer in ihrer Prognose mitnehmen konnten, so ihr Vorsitzender Lars Feld.
Wir haben andererseits auch die Möglichkeit, die Schließungsmaßnahmen für bestimmte Aktivitäten im November, also fürs Gastgewerbe, die Hotellerie und so weiter, mit zu berücksichtigen. Auch das fließt in unsere Prognose bereits ein. Das hat für 2020 keine allzu großen Auswirkungen mehr, aber es sorgt am Ende schon auch mit dafür, dass der Ausblick für 2021 dann ein bisschen verhaltener ist.
Tatsächlich erwarten die Wirtschaftssachverständigen im kommenden Jahr mit plus 3,7% eine konjunkturelle Erholung, die, käme es so, etwas weniger Schwung hätte als von anderen Konjunkturforschern prognostiziert. Und daran ändert auch die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Impfstoff wenig. Solange nicht klar ist, wie viele Menschen geimpft werden können oder sich impfen lassen wollen, bleibt Lars Feld zurückhaltend. Doch der Ökonom weiß eben auch, Konjunktur hat viel mit Stimmungen zu tun.
Wenn also ein wirksamer Impfstoff da ist und die Leute sich impfen lassen, dann haben wir jedenfalls wegen der besseren Aussichten, der Zuversicht, die das mit sich bringt, auch deutliche Erwartungseffekte, die schon auch im kommenden Jahr zum Tragen kommen können. Und Erwartungseffekte setzen sich typischerweise auch in Aktivität um. Das heißt, dann kann es ein bisschen besser laufen, als wir das bisher erwarten mit den plus 3,7%. Aber drauf verlassen würde ich mich an dieser Stelle natürlich noch nicht.
Generell bekommt das aktuelle Krisenmanagement in Deutschland wie der EU allerdings gute Noten vom Sachverständigenrat. Die Politik habe in der Krise rasch und entschlossen reagiert. Das zahle sich aus.
Wir schätzen die bisherige Politik der Bundesregierung in dieser Hinsicht relativ wohlwollend ein. Der Effekt des Konjunkturpaketes der Bundesregierung liegt nach unserer Einschätzung zwischen 0,7 und 1,3%.
Die Lage bleibt allerdings fragil, wobei die Sachverständigen jetzt dazu raten, die Wirkung der jüngsten Beschlüsse erst einmal abzuwarten, auch wenn es richtig bleibe, grundsätzlich zielgenauer vorzugehen und denen zu helfen, die Hilfen besonders nötig haben, so Monika Schnitzer, die erstmals am Jahresgutachten des Sachverständigenrats mitgeschrieben hat.
Weitere Maßnahmen aktuell sehen wir jetzt nicht als dringlich an. Insbesondere wenn die Frage kommen sollte, sollte die Mehrwertsteuersenkung verlängert werden? Das ist eine Maßnahme, die einen gewissen Impuls gegeben hat, aber eben nicht unglaublich stark. Wir sehen von daher an der Stelle auch keine Notwendigkeit, das jetzt zu verlängern.
Finanzminister Olaf Scholz sieht sich durch das Gutachten bestätigt. Die Wirtschaftsweisen geben uns recht, die entschlossene Hilfspolitik zahle sich aus, sagte der Vizekanzler. Wirtschaftsminister Altmaier betonte in einer ersten Reaktion, das Gutachten bestätige, Gesundheitsschutz und die wirtschaftliche Entwicklung gingen derzeit Hand in Hand.
Der Sachverständigenrat schaut also optimistischer auf die wirtschaftliche Entwicklung. Aber das ist auch klar geworden, die Lage ist angespannt. Es gibt mehr Arbeitslose und es werden auch weniger Steuern eingenommen. Morgen erfahren wir dazu mehr vom Steuerschätzerkreis. Leere Kassen, die wirken sich auch auf all jene aus, die in Rente sind. In diesem Jahr, da wurden die Altersbezüge noch einmal erhöht. Doch im nächsten Jahr, da könnte es eine Nullrunde geben, zumindest im Westen. Volker Findhammer über die Finanzlage der Rentenversicherung.
Eines ist sicher, die Rente. Dieses Bonmot des früheren Sozialministers Norbert Blüm trifft augenblicklich auf die gesetzliche Rentenversicherung zu, die trotz der Corona-Krise bislang keine finanziellen Probleme hat.
Die Rentenversicherung ist für Krisenzeiten erfreulicherweise gut aufgestellt,
sagt Alexander Gunkel, der Vertreter der Arbeitgeber im Vorstand der Rentenversicherung. Und das, obwohl die Wirtschaftsleistung in den zurückliegenden Monaten zwischenzeitlich um über 10% eingebrochen war, die Arbeitslosigkeit gestiegen und fast 6 Millionen Menschen zumindest vorübergehend in Kurzarbeit waren, so viele wie noch nie zuvor, und zugleich die Renten im zurückliegenden Sommer im Bundesdurchschnitt um 3,5% angehoben wurden. Doch diese Entwicklungen kamen im Haushalt der Rentenversicherung nur bedingt an, trotz Beitragsstundungen und anderem mehr, um die Unternehmen in der Corona-Krise zu entlasten. Aber weil die Einbrüche auch nur vorübergehend waren, sind die Einnahmen aus den Beitragszahlungen im Jahresverlauf dennoch leicht gestiegen.
Und für das gesamte Jahr 2020 wird ein Wachstum von 0,5% derzeit geschätzt. Dieser Wert liegt aber natürlich sehr deutlich unter dem Vorjahreswert von 4,5%.
Und das Kurzarbeitergeld fiel nur gering ins Gewicht, weil die Bundesagentur für Arbeit in die Bresche gesprungen ist und 4 Milliarden Euro an die Arbeitgeber für den Ausgleich der Rentenbeiträge gezahlt hat, weshalb die Ausfälle durch die Kurzarbeit über diesen Umweg für die Rentenversicherung nur 1 Milliarde Euro betragen. Diese Querfinanzierung hat erheblich zu einer stabilen Finanzlage beigetragen. Und bei den Ausgaben gibt es derzeit auch noch keine Auffälligkeiten, die mit der Corona-Krise einhergehen würden. Auch die Rücklagen der Rentenversicherung liegen noch über der gesetzlichen Vorgabe. Damit gehen gute Nachrichten für die Beitragssatzentwicklung einher.
Auch deshalb wird der Beitragssatz zur Rentenversicherung nach aktuellen Berechnungen im nächsten Jahr stabil bleiben.
Vor dem Jahr 2023 muss es nach dem gegenwärtigen Stand auch keine Anhebung geben. Auf der anderen Seite wirken sich die Kurzarbeit und andere statistische Effekte auf die Rentenanpassung des kommenden Jahres aus. Die müsste demnach sogar negativ ausfallen. Das aber ist per Gesetz ausgeschlossen. Dennoch müssen sich die Rentner im Westen auf eine Nullrunde und die im Osten auf eine nur leichte Anpassung von 0,72 Prozentpunkten einstellen. Im Jahr darauf dürften die Renten wieder steigen, wenn der weitere Verlauf der Corona-Krise keinen Strich durch die Rechnung macht.
Bei den Westrenten gibt es im kommenden Jahr wohl eine Nullrunde. Es sind Monate der Einschränkung, teils finanziell, vor allem aber auch sozial. Treffen in großer Runde sind im Moment nicht erlaubt und auch absehbar müssen wir darauf wohl noch lange verzichten, Schulklassen ausgenommen. Immerhin möglich im Moment sind Besuche in Pflegeheimen und Kanzlerin Merkel betonte heute beim Deutschen Pflegetag, das solle auch so bleiben, auch mit Schnelltests. Doch die Branche fordert, die Tests müssten durch die Krankenkassen finanziert werden. Angela Tesch hat sich die Diskussion beim Pflegetag angehört.
Trotz hoher Pandemiezahlen will die Kanzlerin im Herbst und Winter eines vermeiden, dass Menschen in Heimen isoliert werden und einsam sind. Der Schutz der Gesundheit von Pflegebedürftigen habe höchste Priorität, sagte Merkel zum Auftakt des Deutschen Pflegetages.
Aber Schutz allein kann nicht die ganze Antwort sein. Pflegebedürftige Menschen brauchen neben Schutz deshalb vor allem auch Zuwendung, allen voran von ihren Angehörigen. Daher ist es wichtig, alle Spielräume für Besuche und soziale Kontakte auszuschöpfen.
Bundesweit geltende Besuchsempfehlungen für Einrichtungen in der Langzeitpflege, das ist auch eine der Forderungen der Bundespflegekammer. Die hat sich im vergangenen Jahr gegründet, um die Interessen der 1,6 Millionen Beschäftigten in der Pflege zu vertreten. Präsident Franz Wagner bekräftigt die Aussage der Bundeskanzlerin, dass gute Pflege auch gute Rahmenbedingungen brauche. Die müssten in zentralen Punkten verbessert werden. Das gelte für den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Nötig sei ausreichend pandemietaugliche Schutzbekleidung. PCR-Tests müssten vorrangig in 24 Stunden ausgewertet werden. Und es dürfe nicht wieder dazu kommen, dass Pflegekräfte 12 Stunden am Tag arbeiten müssen. Die Ausstattung mit Personal müsse deutlich verbessert werden nach einem bundeseinheitlichen Personalbemessungsverfahren. Dazu gehöre auch mehr Ausbildung und Qualifizierung, um den Bedarf zu decken. Mit dem Ruf nach mehr Geld fordert die Bundespflegekammer, die Gehälter in Altenheimen und Reha-Einrichtungen an die der Krankenhauspflege anzupassen und das Lohnniveau für alle Pflegefachpersonen schrittweise auf ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro brutto anzuheben.
Ganz konkret jetzt auf die Pandemie bezogen, fordert die Bundespflegekammer, dass planbare Operationen, soweit das medizinisch vertretbar ist, verschoben werden müssen und Betten für Corona-infizierte Menschen freigehalten werden. Das dadurch frei werdende Personal muss das Personal auf Intensivstationen unterstützen und die Krankenhäuser müssen pauschal entschädigt werden für die Verdienstausfälle.
Pflegefachpersonen sind unser wichtigstes Gut im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie, sagt Patricia Drube, Präsidiumsmitglied der Bundespflegekammer. Auch bei den klassischen Versorgungsangeboten in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten würden sich Lücken auftun. Eine sichere Versorgung könne nicht immer gewährleistet werden. Das treffe besonders für die hochbetagten Menschen in ländlichen Gebieten zu.
Wir haben auch überalterte Arztstrukturen und hier müssen wir jetzt eine effizientere Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen finden. Wir verschwenden im Moment Ressourcen durch Sektorengrenzen, durch Blockaden, die wir in unseren Sozialgesetzbüchern haben, dahingehend, wer mit welcher Qualifikation was darf.
Drube erinnert daran, dass Pflegefachkräfte den unmittelbaren Kontakt zu Pflegebedürftigen haben. Wenn sie mehr Verantwortung bekämen, würde das mehr motivieren, als täglich nur auf Tour mit Medikamenten und Stützstrümpfen gehen zu müssen.
Angela Tesch über den Pflegetag. Vieles ist eingeschränkt im Moment. Die Deutsche Bahn allerdings, die fährt weiterhin mit Regional- und Fernzügen, die teils auch relativ leer unterwegs sind. Das kostet natürlich. Das Bahnmanagement will deswegen auch bei den Personalkosten ansetzen. Und das war auch Thema in der Schlichtung mit der Lokführergewerkschaft GDL. Doch diese Schlichtungsgespräche, die sind nun gescheitert. Ob deswegen Streiks drohen, das weiß Dieter Nürnberger.
7 Verhandlungsrunden dauerte die Schlichtung zwischen der Deutschen Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GDL. Und aus Sicht von Matthias Platzek, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg und erfahrenen Schlichter bei Tarifkonflikten, habe man kurz vor dem Ziel gestanden. Es hat somit eine konkrete Schlichtungsempfehlung gegeben. Doch letztlich war die GDL nicht zu überzeugen, so Platzek.
Wir haben uns orientiert an dem Rahmen, den der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gesetzt hat, um auch in einer gewissen Weise eine Vergleichbarkeit für die Kolleginnen und Kollegen erkennbar zu machen. Wir sind am Ende in meiner Empfehlung über dieses Volumen hinausgegangen, ungefähr um 0,5%. Wir haben insbesondere Fragen der Altersvorsorge berücksichtigt, aber auch empfohlen, eine Corona-Prämie noch in diesem Jahr auszuzahlen, weil sie ja zu den strukturell wichtigen Betrieben gehören und ständig im Einsatz sind.
Der Schlichtungsspruch sah Lohnerhöhungen von 1,5% für 24 Monate vor. Die Corona-Sonderprämie hätte 800 Euro für die unteren und 600 Euro für die höheren Lohngruppen bedeutet. Die GDL ist die kleinere Gewerkschaft im bundeseigenen Bahnkonzern. Mit der größeren EVG wurde bereits eine Tarifeinigung erzielt. Hier wurde unter anderem vereinbart, erst ab 2022 eine moderate Lohnerhöhung vorzunehmen. Die Deutsche Bahn AG ist hoch verschuldet und die Corona-Pandemie hat zu gravierenden Einnahmerückgängen geführt. Der Konzern will aber dennoch weiterhin einstellen, forderte daher ein Entgegenkommen der Gewerkschaften. Martin Seiler, Verhandlungsführer der Bahn, zeigte sich aufgrund des heutigen Scheiterns enttäuscht.
Natürlich, wie üblich bei einer Schlichtung, ist es auch so, dass da Elemente drin sind, die für uns auch schwierig sind. Aber wir haben gesagt, im Rahmen eines Gesamtangebotes können wir das gemeinsam tragen, weil natürlich durch diesen moderaten Lohnabschluss auch Beitrag zur Bewältigung der Krise vorliegt.
Die Lokführergewerkschaft äußerte sich schriftlich. Zum einen sei die geplante Entgeltentwicklung auch im Vergleich zu anderen systemrelevanten Berufen zu gering gewesen, schreibt GDL-Chef Klaus Wieselski. Er hatte zu Beginn der Schlichtung 4,8% gefordert. Hinzu komme, dass die Bahn die künftige Anwendung der Tarifverträge mit den Lokführern von der Zustimmung der EVG abhängig gemacht habe. Damit sei die Eigenständigkeit der Lokführergewerkschaft in Frage gestellt. Ein alter Konflikt zwischen den beiden Arbeitnehmervertretungen. Der Bahnkonzern hatte stets betont, dass die Abschlüsse ähnlich oder vergleichbar sein sollten. Trotz der nun verfahrenen Situation nach dem Scheitern der Schlichtung müssen Bahnkunden kurzfristig nicht mit Streikmaßnahmen der GDL rechnen. Der zuletzt ausgehandelte Tarifvertrag läuft noch bis Ende Februar und bis dahin gilt eine Friedenspflicht, die Arbeitsniederlegungen ausschließt.
Aus Berlin berichtete Dieter Nürnberger. Es gibt selbstgesteckte Ziele, die lassen sich sehr schnell erreichen. Zum Beispiel das Ziel von 0 Frauen im Vorstand. 55 börsennotierte Unternehmen haben sich genau das verordnet und auch erreicht, ohne viel dafür tun zu müssen. Die beiden SPD-Ministerinnen Franziska Giffey und Christine Lamprecht, die wollen schon länger eine verbindliche Frauenquote für Vorstände, doch bislang kommen sie da nicht voran. Nun sagt CSU-Chef Markus Söder, er sei für eine Quote in DAX-Vorständen. Kommt das Vorhaben jetzt doch voran? Katharina Hamberger hat nachgefragt.
Ich bin für die Frauenquote. Eine deutliche Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bei einer Veranstaltung der Zeit. Vor allem, weil es ausgerechnet CDU und CSU sind, die bislang zögerlich waren, wenn es um eine Quote in den Vorständen deutscher DAX-Konzerne geht. Er sei dafür, so der CSU-Chef, dass man sich bei den Gesetzen, die jetzt in Berlin gemacht würden, nochmal einen Ruck gebe und das dann auch vernünftig umsetzen müsse. Einen entsprechenden Gesetzentwurf gibt es jedoch bereits. Justiz- und Familienministerium, beide SPD geführt, haben einen erarbeitet. In der Union hat dieser allerdings bisher nicht nur für Begeisterung gesorgt. Er sieht laut Medienberichten bislang unter anderem vor, dass in Zukunft bei börsennotierten Aktiengesellschaften mit mehr als 2000 Mitarbeitern und nicht weniger als 4 Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau im Vorstand sitzen soll. Diese Regelung soll allerdings erst greifen, wenn ein Vorstandsposten neu zu besetzen ist. Die Familienministerin ist begeistert von Söders Aussagen.
Also ich habe mich total darüber gefreut. Endlich kann ich nur sagen, ja, also endlich hört die CSU und hoffentlich auch die Union hat dann den Schuss doch noch gehört.
Sie hoffe auch, sagte Franziska Giffey heute.
Dass das jetzt bedeutet, dass das nicht nur ein Wort in einem Zitat, in einem Interview war, sondern dass daraus auch tatsächlich jetzt politisches Handeln erfolgt.
So Sozialdemokratin Giffey. Von Unionsseite sind die Reaktionen etwas zurückhaltender, wie vom CDU-geführten Wirtschaftsministerium, das sich auch bislang eher skeptisch gezeigt hatte. Heute sagte eine Sprecherin, auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier sei die Förderung von Frauen in Führungspositionen ein wichtiges Anliegen. Das Gesetz befinde sich in der Ressortabstimmung.
Und wir uns dazu nicht im Detail dann äußern.
Sprich, man will hierzu noch gar nichts sagen. Mittlerweile gibt es aber auch in der Union Stimmen, die es ähnlich sehen wie Söder. Sie habe dafür Sympathien, sagte CDU-Politikerin Nadine Schön, Mitglied in einer Koalitionsarbeitsgruppe zu dem Gesetzentwurf. Blockadehaltung will sie sich bei dem Thema von der SPD nicht vorwerfen lassen, sagte die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Schön unserem Hauptstadtstudio und stellt gleichzeitig auch Forderungen an die SPD. Es brauche dann auch Regelungen für Körperschaften öffentlichen Rechts auf Bundesebene. Als Beispiel nennt sie Renten, Kranken- und Unfallversicherungen.
Und deshalb erwarte ich von den beiden Ministerinnen, dass sie nicht nur mit dem Finger auf die Privatwirtschaft zeigen, sondern auch in dem Bereich, wo wir Selbstverantwortung tragen, etwas ändern.
Auch die CSU-Landesgruppe, also ein Teil der Unionsfraktion, folgt ihrem Parteivorsitzenden Söder und signalisiert Zustimmung zur Frauenquote in Vorständen. Verbindet damit aber auch Bedingungen, die sie in einem Strategiepapier formuliert hat, über das die Welt berichtet. Der Zeitung sagte der Vorsitzende der CSU-Bundestagsabgeordneten, die Frauenquote müsse eingebettet sein in ein Gesamtkonzept für mehr Chancen für Frauen, von flexibleren Arbeitszeiten bis zur deutlichen Besserstellung von Alleinerziehenden, so Alexander Dobrindt. Unter anderem fordern die Christsozialen, dass die Höchstgrenze für die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten auf 6.000 Euro angehoben wird. Außerdem die Abschaffung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit pro Tag, stattdessen eine Höchstarbeitszeit pro Woche.
Katharina Hamberger berichtete. Die Bankkarte ist gestohlen und Diebe können damit auch ohne PIN und Unterschrift zum Teil bezahlen. Bis zu einem Betrag von 25 Euro ist das möglich. Nur wer haftet in diesem Fall dafür? Ist das die Bank oder hat der rechtmäßige Besitzer am Ende das Nachsehen? Der Europäische Gerichtshof, der hat dazu ein Urteil gefällt. Klaus Hempel informiert.
Es geht um das kontaktlose Bezahlen mit einer Bankkarte. Bei kleineren Beträgen von bis zu 25 Euro muss man dafür keine PIN eingeben. Die Frage, die der Europäische Gerichtshof beantworten musste, wer haftet, wenn die Karte verloren geht oder gestohlen wird und ein Unbefugter die Karte nutzt? Im konkreten Fall hatte die Denise Bank in Österreich in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen die Haftung auf ihre Kunden abgewälzt. Begründung unter anderem, es sei ihr nicht möglich, die Karte für das kontaktlose Zahlen zu sperren. Der EuGH ließ diese Argumentation nicht gelten und entschied, der Kunde haftet nicht, wenn er den Verlust der Karte seiner Bank gemeldet hat. In Deutschland ist ein Karteninhaber schon seit längerem gesetzlich geschützt. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch darf eine Bank oder Sparkasse die Haftung nicht auf den Kunden abwälzen für den Fall, dass ein Unbefugter die Karte benutzt.
Apple macht sich unabhängig und setzt auf einen eigenen Computerchip. Der US-Konzern hat 3 Laptop-Modelle präsentiert, die künftig nicht mehr mit Intel-Chips laufen sollen. Greift Apple damit den traditionellen PC-Markt an? Viktor Goldgar ordnet das für uns ein.
Es ist ein Paukenschlag für die IT-Branche. Apple will künftig das Gehirn seiner Mac-Rechner auswechseln, die sogenannten Computerchips. Bislang hatte der Konzern auf Chips des Halbleiterriesen Intel gesetzt, doch nun will Apple die Sache selbst in die Hand nehmen und auf eigene Chips setzen. Apple-Aktien steigen heute rund 1,3%. Mit den eigenen Chips sollen die Mac-Computer schneller starten, flüssiger laufen und auch Energie sparen. Außerdem nutzen dann Smartphones und Rechner aus dem Hause Apple dieselbe Chipart. Damit könnten viele Handy-Apps künftig auch auf Macs laufen. Apple-Chef Tim Cook sagte, das sei ein historischer Tag. Experten sind nicht ganz so überschwänglich, denn umgekehrt müssen jetzt auch viele Hersteller von normalen Computerprogrammen ihre Softwareanwendungen an den neuen Chip anpassen, damit sie richtig flüssig laufen. Ob das alle machen, ist fraglich, denn Apple verkauft relativ teure Laptops und Rechner und hat deswegen nur einen geringen Marktanteil. Ob sich das Umrüsten der Programme also lohnt, ist fraglich. Beim bisherigen Chipfertiger Intel dürften die Manager fluchen. 15 Jahre lang war das Unternehmen für die Chips in Apple-Computern verantwortlich. Aber Aktienexperten beruhigen, Apple steht laut Schätzungen nur für rund 5% der Intel-Umsätze. Aktien von Intel daher seit der Ankündigung kaum verändert. Auch wenn Apple von seinem eigenen Chip spricht, genau genommen stimmt das nicht ganz. Die Architektur des Chips kommt vom britischen Chipdesigner ARM. Produziert werden soll das Ganze wohl bei Auftragsfertigern wie Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Und jetzt haben wir schon ein paar Aktienkurse gehört, deswegen von Apple an die Börse zu Claudia Werle nach Frankfurt am Main. Frau Werle, in China ist heute großer Shoppingtag mit dem Singles Day, auch eine Art Hinweis auf die Verbraucherstimmung. Wurden denn da mal wieder neue Umsatzrekorde schon erreicht?
Ja. Von Krise oder von Kaufzurückhaltung keine Spur. Der Singles Day beschert den Online-Händlern in China Milliardenumsätze. Alibaba, der Online-Riese, steht vor neuen Umsatzrekorden. Alibaba hatte diesen Shopping-Tag 2009 selbst ins Leben gerufen. Ja, und in Zeiten, in denen ausgedehnte Shopping-Ausflüge in andere Teile der Welt schwerer möglich sind, bekommt ein solcher Tag nochmal eine ganz besondere Bedeutung.
Heute hat das Notenbanktreffen begonnen, das normalerweise in Portugal stattfindet, dieses Mal nur digital. Und EZB-Chefin Lagarde rechnet angesichts der zweiten Corona-Welle mit einer holprigen wirtschaftlichen Erholung. Wie kommt das denn an der Börse an?
Ja, und sie sagt nicht zum ersten Mal, dass sie mit einer holprigen wirtschaftlichen Erholung rechnet. Die Unterstützung von Seiten der EZB sei wichtig, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff sei auch kein Grund, bei den Hilfsbemühungen nachzulassen. Lagarde hat ja bereits angekündigt, bei der nächsten EZB-Sitzung im Dezember noch einmal nachjustieren zu wollen. Hier an der Börse hört man es gerne, der DAX 0,5% im Plus bei 13.295 Punkten.
Es gab auch heute wieder Geschäftszahlen, unter anderem von Continental, und die sind wegen Umbaus ziemlich rot.
Ja, tiefrot. Das Sparprogramm bei Continental soll verschärft werden, Mitarbeiter entlassen. Continental will ganze Standorte schließen. Ein neuer Chef soll alles in Zukunft richten. Die Aktien gehören zu den Verlierern im DAX. Sie geben 0,7% nach. Leoni, ein weiterer Zulieferer, hat ähnliche Probleme. Das Unternehmen macht Drähte, Kabel und Bordnetzsysteme, will sich in Zukunft vor allem auf diese Bordnetsparte konzentrieren, einfach weil man sich davon mehr Rendite verspricht. Die Aktien aber auch heute im Minus. Und kurz erwähnt noch der Autozulieferer ZF. Der muss kurzfristig ein Werk in Nordrhein-Westfalen schließen. Da werden Stoßdämpfer hergestellt. Aber der Grund für die Schließung, einige Mitarbeiter sind dort positiv auf das Coronavirus getestet worden.
Schauen wir noch auf die Lufthansa. Die bekommt einen neuen Finanzvorstand. Und es gibt ein Angebot der Piloten und Pilotinnen.
Dieser Finanzvorstand kommt vom Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut. Schokolade und Fliegerei haben ja erst einmal nichts miteinander zu tun. Der Lufthansa-Aufsichtsratschef argumentiert aber anders, sagt, dass ein international erfahrener und anerkannter Finanzvorstand in diesen Zeiten wichtiger denn je sei. Und was die Piloten betrifft, die haben ein neues Unterstützungspaket auf den Tisch gelegt, wie es heißt. Da geht es um Kurzarbeit, es geht um Zugeständnisse beim Gehalt und bei der Altersversorgung. Im Gegenzug soll die Lufthansa dann Arbeitsplätze bis Ende 2022 sozusagen. Lufthansa-Aktien aber 3% im Minus.
Und den Euro schaffen wir noch.
Der kostet 1,1757 $. Die Umlaufrendite auf minus 0,5% gestiegen und Gold 1.866,24 $.
Das noch. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Sina Fröhnrich sagt Tschüss.